SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Tag. Und darum geht es in dieser halben Stunde. Enttäuschung über CureVac-Impfstoff. Eine Zwischenanalyse des Tübinger Herstellers offenbart, wie gering die Wirksamkeit des Vakzins derzeit noch ist. Delta-Variante auf dem Vormarsch. Wie reagieren auf die verstärkte Verbreitung der indischen Corona-Mutante? Dazu gleich ein Gespräch mit dem FDP-Politiker und Arzt Andrew Ullmann. Und neue Ära in der Aufarbeitung der DDR-Zeit. Die Stasi-Unterlagen ziehen ins Bundesarchiv um. Doch zunächst der Blick auf den Impfstoff Heller CureVac. Dass es nicht gerade einfach ist, innerhalb kurzer Zeit einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, führt uns der Fall des Tübinger Pharmaunternehmens gerade recht deutlich vor Augen. Dessen Impfstoff hätte eigentlich schon seit Monaten auf dem Markt verfügbar sein sollen, so jedenfalls der ursprüngliche Plan des Unternehmens. Doch der notwendige Antrag auf Zulassung wurde immer wieder verschoben. Nun musste CureVac auch noch eingestehen, dass die Wirksamkeit des Mittels mehr als zu wünschen übrig lässt. Die liegt laut Zwischenanalyse bei gerade mal 47%. Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Wie kommt es zu dieser geringen Wirksamkeit?
CureVac muss ja immer wieder Pflichtmitteilungen machen. Und in dieser letzten hat das Unternehmen eben eingestehen müssen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes ziemlich gering ist. Also die Zwischenanalyse der internationalen Zulassungsstudie hat eben jetzt gezeigt, dass der CureVac-Impfstoff nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47% gegen eine Covid-19-Erkrankung hat. Und das heißt eben, der Impfstoff erfüllt nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien von mindestens 50%, die die Weltgesundheitsorganisation festgelegt hat. Und das Unternehmen selbst ist eben auch von der Schwäche überrascht worden. CureVac-Chef Haas sagt, er hätte auf stärkere Ergebnisse gehofft. CureVac wollte ja eigentlich den Impfstoff besonders gut entwickeln, mit weniger Wirkstoff, dafür preiswerter und eben auch robust in Sachen Transport und Temperatur. Und so kam das Unternehmen eben erst spät mit seinem Impfstoffkandidaten an den Start. Und jetzt hat es das Problem, dass der Impfstoff, anders als bei der Entwicklung der Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca zum Beispiel, schon im klinischen Test auf eine Vielzahl von Varianten des Coronavirus trifft. Genauer gesagt, bei den rund 40.000 Probandinnen und Probanden aus 10 unterschiedlichen Ländern wurden 134 Covid-Fälle festgestellt, aber mit mindestens 13 verschiedenen Virusvarianten. Und die Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffes hängt eben sehr von den Virusstämmen und auch vom Alter der Teilnehmer ab, sagt das Unternehmen. Daten sind ja noch nicht publiziert. Insgesamt aber muss man eben sagen, dass der CureVac-Impfstoff jetzt angesichts dieser zahlreichen Virusvarianten leider durchgefallen ist. Fairerweise muss man aber auch sagen, die bereits zugelassenen Impfstoffe werden ja auch immer wieder auf die Wirksamkeit gegen Coronavirus-Varianten getestet, aber eben nur auf die bekanntesten 4. Und auch hier nimmt die Wirksamkeit etwas ab, ist aber immer noch sehr überdurchschnittlich stark vorhanden.
Was macht CureVac denn in der Impfstoffentwicklung anders als andere Unternehmen?
Im Vergleich zu den bereits zugelassenen Corona-Impfstoffen verwendet CureVac eine andere Form der mRNA, die der menschlichen mRNA im Körper näher kommt. Es geht da um einen der 4 wichtigsten Bausteine der RNA, um das Uridin. BioNTech und Moderna verwenden für ihren mRNA-Impfstoff davon eine modifizierte Variante, das Pseudouridin, das in Säugetieren seltener vorkommt. Jetzt ist aber nicht klar, wie sehr die magere Wirksamkeit nun an der Verwendung der anderen Form von mRNA in dem CureVac-Impfstoff liegt. Denn eine große Rolle spielt sicherlich auch, dass der CureVac-Impfstoff und sein Studienprotokoll noch auf das ursprüngliche Coronavirus ausgelegt waren. Das Tübinger Unternehmen hat jetzt eben Pech, dass es in seiner wichtigsten Impfstoff-Testphase nun auf zahlreiche Coronavirus-Varianten trifft. Und das macht die Interpretation der Studiendaten auch noch schwieriger. Und wegen der schon vorhandenen Impfstoffe ist auch die Suche nach den Probanden viel aufwendiger gewesen als bei den anderen Impfstoffkandidaten. Jetzt vertröstet das Unternehmen ja auch schon bereits auf die Entwicklung von weiteren Impfstoffkandidaten der zweiten Generation. Diese Kandidaten, die sollen mögliche neue Coronavirus-Varianten abfangen und sollen auch im Idealfall sogar noch mit anderen Schutzimpfungen kombiniert werden. CureVac und das Unternehmen GSK planen für diese Impfstoffkandidaten der zweiten Generation übrigens im Herbst 2021 eine klinische Studie zu beginnen.
Und was heißt das jetzt für den Impfstoff? Wird der dann überhaupt weiterentwickelt?
Also das Unternehmen CureVac sagt, es werde die Studie weiter fortsetzen, denn die endgültige Wirksamkeit, die könne sich ja noch verändern. Eigentlich hatte CureVac ja die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA im zweiten Quartal angestrebt, also bis August. Aber nach den vielfältigen Verzögerungen und Rückschlägen hat das Bundesgesundheitsministerium den Impfstoff jetzt aus den Lieferplanungen für das laufende Jahr erstmal rausgestrichen. Die EU hat sich übrigens auch 405 Millionen Dosen des Impfstoffes gesichert. Möglicherweise kommt der CureVac-Impfstoff ja dann im kommenden Jahr für die Auffrischungsimpfungen an den Start. Und CureVac forscht ja auch noch an der Impfstoffherstellung durch einen mRNA-Drucker. Das bedeutet, die mRNA-Vakzine sollten dann direkt dort hergestellt werden können, wo sie gebraucht werden.
Informationen von Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Für den Hersteller CureVac ist die Zwischenbilanz also ein kleines Desaster. Was man in Tübingen am Stammsitz des Herstellers über den Rückschlag denkt, berichtet unsere Reporterin Stefanie Assenheimer.
Es scheint ein friedlicher Sommermorgen. Die Sonne strahlt über der CureVac-Firmenzentrale. Scheinbar ein ganz normaler Arbeitstag für die CureVac-Beschäftigten. Doch Fragen zur aktuellen Situation mag keiner beantworten.
Da dürfen wir nichts zu sagen. Tut uns leid.
Es gebe im Laufe des Tages eine interne Besprechung für die Beschäftigten, sagt ein Mitarbeiter und verschwindet schnell im Gebäude. Dass der CureVac-Impfstoff nicht zugelassen und nur eine Wirksamkeit von 47% hat, hat sich im Tübinger Technologiepark noch nicht bei allen herumgesprochen, wie bei dieser Senata-Mitarbeiterin.
Ich kann es gar nicht erklären, jetzt wurde so lange geforscht und ich bin schockiert, ich wusste das nicht und das trifft mich jetzt, ja, weil ich eigentlich auch Hoffnung in diesen Impfstoff hatte und vor allem auch in Bezug auf die dritte Welt. Also ich dachte, dass da dann mit geimpft werden kann.
Immer wieder wurde die Zulassung verschoben. Lange hieß es Mai, dann Ende Juni, schließlich August. Das warf Fragen auf. Die Skepsis stieg. Dennoch, dass der Impfstoff nun durchfällt, damit hatten die wenigsten gerechnet.
Ja, etwas überraschend. Aufgrund der Tatsache, dass es ja jetzt schon lange läuft, die Studie. Aber von dem her wird man jetzt sehen, was da rauskommt.
Man wartet nicht so lange drauf, aber jetzt kommt halt nichts raus. Ja.
Im Tübinger Technologiepark hat manch einer schon die Erklärung parat.
Klar ist natürlich auch durch die lange Zeitspanne sind verschiedene Varianten dazugekommen, was natürlich die Studie auch beeinflusst. Ich meine, wenn die Studie von BioNTech oder Moderna oder sonstigen Impfstoffhersteller zum jetzigen Zeitpunkt erst abgeschlossen werden würde, hätten die wahrscheinlich auch keine 97 oder um die 90%. Also muss man in Relation setzen, aber natürlich für Aktionäre, Bundesregierung und das Unternehmen eine Katastrophe.
Die Stimmung in Tübingen am Stammsitz von CureVac. Wir hören es nun fast täglich. Die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. In den vergangenen 2 Wochen hat sich ihr Anteil an den positiven Corona-Tests fast verdoppelt. Laut Robert-Koch-Institut von 3,7% Ende Mai auf 6,2% in der letzten Woche. Darüber spreche ich mit dem Arzt und FDP-Bundestagsabgeordneten Andrew Ullmann. Herr Ullmann, das Schlimme an der Delta-Variante ist ja, dass sie deutlich ansteckender als die bei uns derzeit gängige Alpha-Variante ist und wahrscheinlich auch für schwerere Krankheitsverläufe sorgt. Wie alarmiert sind Sie über diese Zunahme, die ja zumindest im Moment noch im einstelligen Bereich sich abspielt?
Ich bin eigentlich gar nicht so sehr beunruhigt, denn was wir bisher von der Delta-Variante wissen, ist die Tatsache, dass sie ansteckender ist. Ob schwere Verläufe stattfinden, ist eher noch eine offene Frage. Denn was wir auch wissen, ist, wer vollständig geimpft ist, ist auch vor der Delta-Variante sehr gut geschützt. Und die Verdoppelung der Prozentzahl von letzter Woche auf diese Woche von knapp 3 auf 6% ist eine relative Verdoppelung, denn parallel geht ja insgesamt die Inzidenzzahl herunter, sodass die absolute Zahl, und machen wir jetzt sehr viel Mathematik natürlich, sich nicht wesentlich verändert hat.
Also würden Sie sagen, keine Panik, alles noch im grünen Bereich, die Warnungen der Immunologen, die es ja nun auch zuhauf gibt, können wir erstmal getrost ein bisschen hinten anstellen?
Also die Warnungen sind ja relative Warnungen. Hier muss man mal die Zahlen aus Großbritannien sich anschauen. Die Infektionszahlen haben zugenommen, aber auch die Belastung im Gesundheitswesen ist nicht gegeben. Auch die Zahl der stationären Aufnahmen in England ist nicht höher geworden und auch die Todeszahlen sind immer noch auf sehr niedrigem Niveau, sodass wir von einem schweren Verlauf nicht unbedingt ausgehen müssen, aber trotzdem, und dieser Hinweis muss erlaubt sein, wir müssen natürlich nach wie vor vorsichtig sein. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das heißt, dass die Hygieneregeln, Abstand halten, gerade in Innenräumen durchaus auch noch Masken zu tragen, etwas ganz Wichtiges ist. Und wenn wir dieser Alertzustand aufrechterhalten, wird es auch in Deutschland gut gehen.
Sie sagen also, Wachsamkeit ist enorm wichtig. Dennoch kommen aus der Politik ja gerade Völlig andere Signale, auch und vor allem aus Ihrer eigenen Partei. Stichwort Maskenpflicht. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki wird nicht müde, ein generelles Ende der Maskenpflicht zu fordern. Müsste man ihn da nicht dringend bremsen?
Mein Kollege Kubicki hat, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, die rechtliche Situation kritisiert. Das Adjektiv rechtlich hat er immer vorangetrieben. Die Entscheidung letztendlich, wie und wo Masken getragen wird, ist eine wissenschaftliche Fragestellung. Und in einem Punkt gebe ich ihm hundertprozentig recht. Masken tragen in Außenbereichen ist völlig sinnbefreit. Das brauchen wir wirklich nicht. Die Aerosolbildung ist nicht gegeben, solange wir auch vernünftig auch Abstand halten. Und in Innenbereichen ist es durchaus noch sinnvoll. Und da müssen wir halt genau schauen, regional, wie die Inzidenzzahlen da aussehen.
Immunologen schlagen ja vor allem mit Blick auf die Schulen Alarm, wenn ungeimpfte und maskenlose Kinder auf die Delta-Variante treffen. Wie groß ist die Gefahr, dass wir wieder unvorbereitet in so dann eben auch in eine vierte Welle schlittern, weil die entsprechenden Konzepte nicht entwickelt wurden?
Diese Gefahr ist ja durchaus gegeben. Hier muss man auch sehen, dass die vierte Welle sehr wahrscheinlich kommen wird. Aber es ist eine Frage, wie wir als Gesellschaft mit dieser vierten Welle umgehen. Wenn wir die Impfkampagne, und dies, das halte ich für essentiell wichtig, wir dürfen nicht müde werden, Impfungen durchzuführen und möglichst so viele, die sich impfen lassen wollen, auch durchzuimpfen. Und dann haben wir auch einen entsprechenden Schutz vor weiteren Lockdowns, weil das müssen wir unbedingt verhindern. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass wir entsprechende Konzepte in den Schulen haben. Hier heißt, muss es sein, dass die Lehrkräfte idealerweise alle durchgeimpft sind. Und wir haben ja jetzt auch eine Zulassung für Impfstoffe ab 12 Jahren. Hier erwarte ich durchaus, sollte es zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommen, dass im Herbst die STIKO-Empfehlung möglicherweise nochmal revidiert wird, ob nicht Kinder doch geimpft werden sollten, allgemein ab Alter 12.
Heute ist ja bekannt geworden, dass wir weiterhin nicht mit dem Impfstoff des Herstellers CureVac rechnen können. Die Wirksamkeit ist einfach noch zu schwach. Könnte uns das in Schwierigkeiten bringen mit Blick auf die Impfkampagne?
Wir müssen sehen, dass die Studie erst ein Zwischenergebnis aufgezeigt hat. Das ist nicht unüblich, dass Zwischenergebnisse erstens publiziert werden, also pressetechnisch publiziert werden und weitergeführt werden. Hätte diese Studie ein Ziel nicht erreicht, dann wäre auch die Studie abgebrochen worden. Und das ist eine reine statistische Auswertung, die bisher stattfindet, sagt noch nichts aus, wie am Ende des Tages, also am Ende der Studie, die Ergebnisse aussehen werden. Deswegen würde ich jetzt noch nicht CureVac als solches aufgeben. Aber natürlich, wenn jetzt heute bessere Ergebnisse publiziert worden wären, könnte man ja schon gut bestellen, sich darauf vorbereiten. Aber hier sind ja die anderen Firmen ja auch gut dabei. Nach den Hochrechnungen aus dem Gesundheitsministerium, und ich gehe davon aus, dass diese Zahlen auch richtig sind, werden wir mehr als genug Impfstoffe bis zum Herbst haben in Deutschland.
Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann, vielen Dank für das Gespräch. Heute wird mit mehreren Gedenkveranstaltungen an den Volksaufstand in der DDR vor 68 Jahren erinnert. Damals, am 17. Juni 1953, gingen etwa 1 Million Menschen in der DDR auf die Straße. Mehr als 50 Menschen starben, bis zu 15.000 kamen in Haft. Das Unrecht von damals soll nicht vergessen werden. Dafür sorgen auch die 111 Kilometer Akten und unzählige Säcke mit geschredderten Papieren, die bislang in der Stasi-Unterlagenbehörde aufbewahrt wurden und ab heute ins Bundesarchiv überführt werden. Während der letzte Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn aus dem Amt scheidet, soll die Aufarbeitung aber sehr wohl weitergehen. Angela Tesch berichtet.
Nach dem jahrelangen Hin und Her, was aus der Stasi-Unterlagenbehörde werden soll, ist es für Roland Jahn wichtig, dass die Aufarbeitung der Akten weitergehen kann.
Es ist sehr bedeutsam, dass die Stasi-Unterlagen jetzt Teil des Gedächtnisses der Nation werden.
Im Bundesarchiv, wo die zivilen und militärischen Akten der Bundesministerien und Behörden gesammelt werden, da sollen nun auch die Stasi-Akten gesichert und nach digitalisiert werden. Sie werden weiterhin für Forschung und journalistische Recherchen zur Verfügung stehen und für Antragstellerinnen. Immerhin sind das noch mehrere tausend pro Monat.
Es gibt viele Menschen, die gerade jetzt in höherem Alter Antrag auf Akteneinsicht stellen, weil sie ihr Leben ordnen wollen, weil sie feststellen, dass ihnen bei der Rente Punkte fehlen, weil die politische Verfolgung nicht angerechnet worden ist bis jetzt, dass sie jetzt hier noch Anträge auf Rehabilitierung stellen.
Schicksale, die der frühere Bürgerrechtler aus Jena aus eigenem Erleben kennt. Der Mitbegründer der Jener Friedensinitiative saß mehrfach in Haft und wurde 1983 gegen seinen Willen ausgebürgert. Jahn arbeitete im Westen als Journalist, unter anderem für die Politmagazine Kennzeichen D und Kontraste. Der Blick in die Stasi-Akten zeige auch heute noch, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind, sagt er. Den Opfern gerecht zu werden und eine Brücke in die nächste Generation zu schlagen, das sei das Ziel seiner Arbeit als Bundesbeauftragter gewesen. Die Zuständigkeit für die Akten wechselt. Eine Ansprechpartnerin für die Opfer des DDR-Systems soll es dennoch weiter geben. Seit einer knappen Woche steht auch die Personalie fest.
Mein Name ist Evelyn Zupke, ich bin 1962 auf der Insel Rügen in Binz geboren.
Ohne Beratung im Plenum hat der Bundestag Evelyn Zupke gewählt. Sie wird heute ihre Arbeit aufnehmen. Evelyn, wer, werden Sie vielleicht fragen? Zupke hat 1989 mit dafür gesorgt, dass die Wahlfälschungen bei der Kommunalwahl im Mai aufgedeckt und öffentlich gemacht wurden. Katrin Budde, SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Kulturausschusses, gibt zu, dass die Suche nach der Beauftragten schwierig war und sich lange hingezogen hat. Die Unionsfraktion wollte niemanden mit Parteibuch. Es gab verschiedene Personalvorschläge. Auch die Opferverbände sollten zustimmen. Ist Zupke am Ende eine Beauftragte zweiter Wahl, eine Notlösung, der einige Bürgerbewegte die Kompetenzen absprechen?
Um Gottes Willen, es ist absolut erste Wahl. Sie hat die Stasi-Behörde mit aufgelöst. Sie hat dann hinterher auch schon Aufarbeitungsarbeit geleistet. Und sie hat ja über all die Jahre auch Zeitzeugenarbeit gemacht.
Die neue Beauftragte soll Ombudsfrau sein und gleichzeitig dem Bundestag auf die Finger schauen, wenn er Gesetze für die Opfer macht. Der scheidende Stasi-Beauftragte Roland Jahn würdigt Zupkes Wahl durch den Bundestag als Zeichen, dass die Opfer der Diktatur weiter ernst genommen würden.
Evelyn Zupke ist also jetzt für das Stasi-Unterlagenarchiv zuständig. Was ihr für diese Aufgabe besonders wichtig ist, beschreibt sie hier.
Wir müssen mitnehmen, dass es Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind. Und dass wir darauf achten müssen, dass dieses nicht verloren geht, die Freiheit und die Demokratie. Und dass wir darauf achten müssen, dass dieses Gedenken nicht verloren geht. Dass die Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten mit in die nächste Generation tragen müssen. Weil sonst können die Menschen nicht verstehen, was es bedeutet, in Freiheit und Demokratie leben zu dürfen. Und was es bedeutet, Freiheit und Demokratie nicht zu haben. Also das ist diese Brücke in die Zukunft.
Soweit die neue Beauftragte für die Stasi-Unterlagen, Evelyn Zupke. Viel gebracht hat's nicht, jedenfalls nicht an konkreten Entscheidungen. Aber das, so heißt es am Tag nach dem Treffen von US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin, aber auch keiner wirklich erwartet. Zu groß sei derzeit die Kluft, die West und Ost voneinander trenne. Und dennoch ist das persönliche Aufeinandertreffen der beiden Präsidenten gestern rauf und runter analysiert worden, auch in Russland. Von dort kommen vor allem zurückhaltende Töne. Der Tenor, die Zeit wird zeigen, was dieser Gipfel wirklich gebracht hat. Marta Wilczyn berichtet aus Moskau.
Wird es einen Handschlag geben? Für den Live-Reporter des staatlichen russischen Nachrichtenkanals, der gestern aus Genf über das Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Joe Biden berichtete, schien diese Frage entscheidend.
Schauen Sie, der historische Handschlag. Die Präsidenten Russlands und der USA geben sich die Hand und gehen jetzt sofort zu den Gesprächen über.
Auch am Morgen danach zieren Bilder, auf denen sich Putin und Biden die Hand reichen, nahezu jedes Titelblatt der russischen Presse. Die Helden von Genf titelt zum Beispiel die Wirtschaftszeitung Kommersant. Ein Großteil der Artikel hebt hervor, wie überraschend gut das erste persönliche Zusammentreffen der beiden Staatschefs verlaufen ist. Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Vormittag, dass die Gespräche mit einem Pluszeichen stattgefunden haben.
Es war insofern effektiv, als dass die Staatschefs die Möglichkeit hatten, ihre Positionen direkt miteinander auszutauschen, mehr oder weniger zu verstehen, wo sie interagieren können und zu verstehen, wo die Interaktion aufgrund kategorischer Meinungsunterschiede im Moment nicht funktioniert. Dies ist passiert und es ist etwas Positives.
Zugleich aber gab Peskow im Interview mit dem Radiosender Echo Moskwe zu bedenken, dass dieses Verständnis erst der erste Schritt sei.
Früher hatten wir schon Beispiele, wo viel gesprochen wurde, wo viel in Anführungszeichen verstanden wurde, aber dann auf Arbeitsebene zunichte gemacht wurde. Es ist also wichtig zu verstehen, was von dem, was wir besprochen haben, lebensfähig ist, was umgesetzt werden kann, wie genau und zu welchen Zeit.
Mit Blick auf die vereinbarte Rückkehr der jeweiligen Botschafter in die USA und Russland sagte Peskow, dass der russische Vertreter in den kommenden Tagen nach Washington fliegen werde. Botschafter Anatoli Antonow selbst sieht bei den zukünftigen diplomatischen Beziehungen allerdings noch eine Reihe von Fragezeichen.
Ich würde den Kollegen gern aufs Wort glauben, aber ich will wirklich echte Taten sehen. Wir haben sehr viele Fragen an unsere Kollegen. Wir haben viele Probleme, sowohl mit diplomatischem Eigentum als auch mit dem Leben russischer Diplomaten, mit der Lösung globaler Sicherheitsprobleme und mit den Problemen der regionalen Sicherheit.
Die russischen Medien zeigen sich ähnlich zurückhaltend. Das Treffen an sich sei gut verlaufen. Ja, der große Durchbruch in den US-amerikanisch-russischen Beziehungen wird vorerst aber nicht erwartet. Oder, wie sich der Artikel der unabhängigen Tageszeitung Nezavisimaya in 3 Stichpunkten zusammenfassen lässt, die Botschafter kehren zurück, Nawalny wird nicht freigelassen und viele gegenseitige Vorwürfe bleiben.
Russische Reaktionen auf das Treffen zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Staatschef Putin. Der Bericht von Marta Wilczynski aus Moskau. Es ist eine Hiobsbotschaft für CureVac. Der Impfstoff der Tübinger Firma ist weitaus weniger wirksam als erhofft. Damit ist die Markteinführung eines weiteren Corona-Impfstoffs erstmal in weite Ferne gerutscht. Ein heftiger Rückschlag für die Impfkampagne der Bundesregierung, aber auch für die Investoren, die große Hoffnungen in CureVac gesetzt haben. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Dass die Anleger CureVac dafür abstrafen, war klar, aber wie hart hat es die Aktie getroffen?
Also man kann schon sagen, wir sehen den Absturz eines Hoffnungsträgers. Die Papiere sind dramatisch eingebrochen. Zeitweise hat sich der Börsenwert von CureVac halbiert. Derzeit liegt das Minus noch bei fast 40%. Klar, die Anleger strafen CureVac ab, denn die Erwartungen, die waren groß und das Unternehmen hat nicht geliefert. Zum wiederholten Mal eine Enttäuschung. Sicher auch für SAP-Mitbegründer und Investor Dietmar Hopp, der noch fast 50% an dem Unternehmen hält. Aber natürlich ist das auch ein schwerer Rückschlag für den Bund. Nicht nur mit Blick auf die Impfkampagne, für die jetzt ein wichtiger Baustein erstmal fehlt, sondern auch mit Blick auf die eigene Beteiligung. Denn der Staat hält ja über die Förderbank KfW rund 16% der Anteile und hat dafür etwa 300 Millionen Euro investiert.
Wie groß ist der Rückschlag für CureVac?
Das ist schon ein gewaltiger Rückschlag, denn mit dem miesen Ergebnis bezüglich der Wirksamkeit des Impfstoffes ist sicherlich ein massiver Vertrauensverlust verbunden. Es dürfte also für CureVac in Zukunft nicht einfacher werden, an frisches Geld zu kommen. Und eines darf man auch nicht vergessen, es fehlt jetzt das eingeplante Geld aus dem Verkauf des Impfstoffes, laut Experten rund 4 Milliarden Euro allein aus der EU. Und es ist äußerst fraglich, ob CureVac in der laufenden Impfkampagne überhaupt noch eine Rolle spielen kann. Am Nachmittag wird sich das Unternehmen auf einer Telefonkonferenz zur aktuellen Lage äußern. Ich bin mal gespannt, ob CureVac einen neuen Zeithorizont für die Einführung eines Impfstoffes nennen kann, beziehungsweise wie sich das Unternehmen jetzt strategisch aufstellen will.
Nicht nur CureVac ist ja heute in Schwierigkeiten geraten oder zumindest in den Abwärtssog. Auch andere Unternehmen hat es heute erwischt. Wer war das?
Na, in erster Linie Wacker Chemie, die sich um 5% verbilligen. Der CureVac-Impfstoff sollte ja auch am Biotech-Standort von Wacker in Amsterdam produziert werden, ursprünglich sogar schon im ersten Halbjahr. Aber wann und ob überhaupt produziert werden kann, steht jetzt natürlich in den Sternen. Aber auch die Aktien von Bayer haben nachgegeben. Der Pharmakonzern ist ja eine Kooperation mit CureVac eingegangen. Die Vorbereitungen für die Produktion am Standort Wuppertal, die sind längst angelaufen. Dafür hat der Konzern schon mehr als 100 Stellen ausgeschrieben. Aber ob die jetzt noch besetzt werden, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Soweit also das Desaster rund um CureVac. Schauen wir nochmal auf die Geldpolitik. Gestern hat die amerikanische Notenbank sanfte Hinweise gegeben, dass sie die geldpolitischen Zügel etwas straffen möchte. Wie haben die Anleger diese Botschaft verkraftet?
Ja, die Anleger haben die Nachricht eigentlich ganz gut weggesteckt. Der DAX pendelt um die Marke von 15.700 Punkten, ist damit nur hauchdünn im Minus. Wichtig aus Sicht der Anleger war, dass die extrem lockere Geldpolitik der amerikanischen Notenbank erstmal fortgesetzt wird. Die Fed hat allerdings angedeutet, dass ab 2023 die Zinsen in zwei kleinen Schritten angehoben werden könnten. Das ist prinzipiell schlecht für die Aktienmärkte, denn bei steigenden Zinsen werden andere Anlageformen, wie zum Beispiel Anleihen, attraktiver. Aber da die Erhöhung der Zinsen nur in homöopathischen Dosen erfolgen soll, halten sich die Reaktionen am Aktienmarkt auch in Grenzen. Eine gute Nachricht, die gab es noch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die deutsche Wirtschaft erholt sich nämlich schneller als gedacht. Die Wissenschaftler haben deshalb ihre Wachstumsprognose leicht erhöht auf 3,2 in diesem und 4,3% im nächsten Jahr.
Vielen Dank, Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion.